Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Travelisto, dem Podcast für aktive Familien. Mein Name ist Jenny und mir gegenüber sitzt mein Mann, der Andi.
Hallo zusammen. Heute geht es wieder in die Bretagne. Vielleicht ist es euch aufgefallen, wir haben ja vor einiger Zeit einen Roadtrip durch die Bretagne unternommen und im ersten Teil haben wir in der Episode schon darüber berichtet, da haben wir die Südküste erkundet, den Golf du Morbihan, sind mit dem E-Mountainbike gefahren, sind Kajak gefahren, sind mit dem Fahrrad die Halbinsel Quiberon entlang gedüst, haben uns einen Fischereihafen angeschaut und vieles mehr. Und darüber haben wir im ersten Teil berichtet. Und heute geht es weiter durch das Landesinnere, es ist sehr bergig, bis hin nach Saint-Malo und in die Bucht von Mont-Saint-Michel. Und da gibt es auch sehr viele Aktivitäten, die man draußen unternehmen kann mit der Familie. Und darüber berichten wir in dieser Episode.
Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
Hallo, wir sind Jenny und Andi und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast. Ja, und diese Reise haben wir zusammen mit Tourisme Bretagne und mit Rent Easy organisiert und durchgeführt.
Genau. Und wir haben die Südküste verlassen und sind dann weiter ins Hinterland gefahren. Und das ist überraschend hügelig gewesen, ne?
Ja, da gibt's, man kann schon fast sagen, Gebirge könnte man es fast nennen.
Ja.
Überraschenderweise, ne? Wenn man Bretagne hört, und die Bretagne ist ja riesig, denkt man ja eher an Küstenabschnitte, wunderschöne, die gibt es auch. Aber es gibt eben auch Berge und das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man beide Seiten der Bretagne, die Süd- und die Nordküste, so wie wir es gemacht haben, sich anschaut, dass man auch mal durchs Hinterland fährt und sich da ein bisschen umschaut.
Genau, und da sind wir gestoppt an einer Kapelle Saint-Michel in Brasbart. Da ist ein Hügel und von da aus kann man diese hügelige Landschaft wunderbar überblicken, hat einen tollen Ausblick. Das ist nämlich, dieses Gebirge nennt sich die Mont d'Arrée. Mhm. Da ist oben eine Kapelle, kann man ein bisschen rumspazieren, ne, umherschauen. Und das ist auch so eine ganz mystische, ja, Gegend. Ich glaube, generell in der Bretagne, da haben wohl seinerzeit sehr viele Kobolde gelebt. Und die haben sogar seinerzeit Getreideähren in Gold verwandelt.
Mhm.
Man mag es kaum glauben. Deswegen ist diese Gegend auch so reich beschenkt.
Ja, genau. Und die Kobolde, die kann man auch noch in dem Legendenwald treffen. Und nicht nur Kobolde, sondern auch noch so ein paar andere Legenden. Das ist der Wald von Ulgo. Und da lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizufahren und da mal rumzuspazieren. Das ist nämlich eine unglaubliche Landschaft. Sowas, also du auch nicht, oder? Ich habe sowas noch nie gesehen. Das sind so riesen Granitblöcke, die da in so einem Tal liegen. Und das ist einfach unglaublich, da rumzulaufen.
Also erstmal ist es von den Mont d'Arrée vielleicht eine halbe Stunde Fahrt weiter nach Bulgo. Und dann kommst du halt in diesem kleinen, netten Örtchen an mit so einem Marktplatz und einer Kirche. Und da ist ein See da. Und
das ist auch schon hübsch genug.
Genau. Ja. Geht dann diesen Fluss ab, der Rivière de Rajon. Und dieser Fluss hat es halt eben in sich. Das magst du gar nicht denken. Also du gehst in dem Ort los, da geht so ein Weg los und plötzlich tauchen da halt diese riesigen Granitblöcke auf. Die sind teilweise 100 Tonnen schwer. Man muss auch nicht übertreiben.
Und dann gibt's so Grotten, da kann man in so eine Teufelsgrotte, wo ein Teufel seinen Schatz hütet und überall sind so Legenden, so eine verwunschene Mühle und da kann man einfach lang spazieren und über diese bemoosten Granitblöcke klettern und an diesem Flüsschen langlaufen. Das ist wunderschön, also es ist eine einmalige, sehr mystische Landschaft.
Es gibt ja auch die La Grotte du Diable, das erinnere ich mir noch dran. Da führt so eine Leiter plötzlich runter, dann kannst du so richtig runtergehen, bist so zwischen diesen ganzen Felsen in so einer Höhle. Also das war richtig cool, ne?
Das meinte ich mit der Teufelsgrotte.
Ach so, ja, La Grotte du Diable.
Das war jetzt die französische Bezeichnung dafür.
Jetzt, genau. Wo du sagst, fällt es mir auch auf. Ja. Ich hatte mich die ganze Zeit so auf den Namen, auf das perfekte Aussprechen dieses Namens konzentriert, dass ich die deutsche Übersetzung...
So findet ihr sie auf jeden Fall, würde ich mal sagen.
Entschuldigung, wo ist denn hier die Teufelsgrotte? Oder muss ich sagen, excuse-moi?
Und was wir zuerst nicht gefunden haben, war, das ist nämlich eine Hauptattraktion dort, war die Roche Tremblante, der Wackelstein, salopp übersetzt. Und das ist ein riesiger Granitbrocken, der je nachdem, ob man den richtigen Winkel und den richtigen Ort findet, wenn man sich dagegen lehnt, dann bekommt man den wirklich zum Wackeln. Also ich habe es hingekriegt.
Also der ist riesig, zumindest so ein bisschen. Groß,
bestimmt, und wiegt sehr viele Tonnen.
Ja, Und es ist ganz lustig, wenn man sich da hinsetzt, dann kommen halt immer die ganzen Wanderer und Besucher vorbei und jeder versucht sich halt einmal und
auch Familien mit kleinen Kindern
unter diesen Brocken und versucht halt irgendwie mit dem Rücken, muss man sich so gegenstemmen und den irgendwie zu bewegen und dann merkt man wirklich so.
Irgendwann bewegt er sich.
Also so ein paar Millimeter, aber es ist ganz interessant und ich frage mich die ganze Zeit, wer hat das festgestellt, dass man sich irgendwie so verrenken muss, dass sich dieses Ding irgendwann bewegt. Also das muss ja irgendeiner mal.
Das habe ich mich auch gefragt, wie kommt man da drauf? Ne? Und dann steht da wirklich so eine Tafel, wo genau die Position beschrieben ist. Also du musst dich da und da hinstellen und wenn du da deinen Rücken hinklemmst. Und wir haben uns das erst so gedacht, dass er dann so total hin und her wackelt. Also das ist zwar nicht so, aber es ist trotzdem beeindruckend, wenn man da so den Hintern gegenpresst, dass dann plötzlich der Stein wirklich anfängt, sich zu bewegen. Das ist ein cooles Gefühl.
Ja, das ist aber, ich mag sowas. Ne? Wenn du irgendwo wanderst und dann hast du so eine tolle Landschaft, dann gibt es auch noch so ein Highlight mit so einer Aktion, so einer kleinen Geschichte. Das war irgendwie ganz nett. Ne?
Ja, und dann gibt es noch andere Sachen, ne? Der Hausstand der Jungfrau Maria, die dort auch mal gelebt hat und da irgendwie ein Kessel, ein Bett, ein Kochlöffel und weiß ich nicht was noch im Stein sozusagen nachempfunden ist und das ganz, also ist alles ausgeschildert, man kann da so rumklettern und sich das alles anschauen, das ist ganz cool.
Ja, man kann es auch finden, mit ein bisschen Fantasie erkennt man das halt auch und das ist wirklich eine ganz neue Seite der Bretagne, die ich auch so gar nicht erwartet hatte, ne? Weil wie du eben schon gesagt hast, mit der Bretagne verbindet man häufig so die Küstenlandschaften und dabei, ne, darüber haben wir ja schon in der ersten Episode gesprochen, kann man zum Beispiel auch super Mountainbiken, also diese Landschaft im Hinterland ist wirklich reizvoll und es lohnt sich auf jeden Fall da mal vorbeizufahren, spätestens dann, wenn man so wie wir von der Südküste rüber nach Saint-Malo fährt, dann muss man ja unweigerlich einmal ins Hinterland und dann sind diese Orte, die Mont d'Arrée und Ilgaud, der perfekte Stopp für eine Auflockerung der Reise, weil dann zieht es sich noch so ein bisschen, zwei Stündchen vielleicht bis Saint-Malo und da sind wir hingefahren und da waren wir in Saint-Benoît-des-Ondes.
Ja.
Und da gab es den Campingplatz Il Vert und das ist in der Region Saint-Malo an der Bucht von Mont-Saint-Michel und da wurden wir schon freudig erwartet von Anne-Sophie, die war sehr cool. Freundlich und mit der haben wir auch nett gequatscht und die hat sich nett um uns gekümmert, wobei, muss sich ja nicht um uns kümmern, aber sie hat irgendwie gefragt, ob alles okay ist und hat uns ein paar Infos gegeben, denn wir wollten am nächsten Tag aufbrechen, früh morgens, zu einer Tour, auf die wir uns die ganze Zeit schon gefreut hatten. Ne?
Mhm.
Und zwar sind wir da mit dem Wohnmobil hingefahren. Das war nördlich von Cancale. Da gibt es den Strand Port-Mer und da gibt es unten am Strand das Centre Nautique.
Genau. Und da kann man mit ein bisschen Glück Delfine angucken.
Also nicht im Centre Nautique, sondern ein bisschen mehr Einsatz zeigen. Genau.
Genau. Und das haben wir.
Genau. Und da gibt es den Verein Alarc. Der hat sich zur Aufgabe gemacht, die Flora und Fauna der Bucht von Mont-Saint-Michel zu schützen und aber auch aufzuklären und zu informieren. Und mit diesem Verein, die haben zwei Zodiacs, und da kann man halt rausfahren. Und diese Zodiacs sind halt eben so Schlauchboote, da muss man einmal kurz durchs Wasser warten. Und dann saßen wir damit mit so, ich glaube, 8 oder 10 Leuten maximal, da.
Ja.
Unsere Kapitänin Morgan, die hatte das Steuer fest im Griff und mit der sind wir halt dann rausgebrettert und die hatte halt natürlich ganz viel zu erzählen und zu berichten über die Bucht, über die ganzen Tiere, die da leben und natürlich auch über die Delfine.
Ja, und auch über Ebbe und Flut. Genau. Ne? Das ist nämlich der Bereich, der die stärksten Unterschiede zwischen Ebbe und Flut hat, bis zu 12 Kilometer zieht sich das Meer zurück und der Meer, nee, Moment, andersrum. 12 Meter ist der Unterschied zwischen dem Meeresspiegel bei Ebbe und bei Flut. Und das ist einfach Wahnsinn, ne? Wie unterschiedlich die Landschaft ist zwischen Ebbe und Flut.
Ja, und kilometermäßig, gerade in der Bucht, zieht sich das ja wirklich über
bis zu 20
Kilometer zurück.
Ja.
Und das ist ja auch das Interessante, weil sich die Landschaft komplett verändert. Das haben wir auch schon vorher gesehen. Wir waren ja mal damals an der Rosa Granitküste und wie sich die Landschaft verändert bei Ebbe und Flut. Bei Flut ist das einfach irgendwie, da sind viele Inseln und plötzlich zieht sich das Wasser zurück und du kannst da überall langlaufen. Das ist also
riesen Landschaft, genau, ne? Da kommen wir gleich nochmal zu. Wir haben nämlich auch nochmal das Wattenmeer erkundet. Und diese Bootstour, die hat total Spaß gemacht, weil sie einfach auch so viel erzählt hat, ne? über Strömungen, die es da gibt. Das ist gar nicht so ungefährlich. Und die Tiere, die man da sehen kann.
Ja, wir haben Trottellommen gesehen und Löwen und Kormorane. Ja, und jetzt fragt ihr euch sicherlich, ja und, was habt ihr noch gesehen? Und das ist halt der kleine Wermutstropfen. Wir hatten einen tollen Blick auf Mont-Saint-Michel ganz weit in der Ferne. Ja. Aber so ein kleines Detail hat dann doch gefehlt und wir sind da zwar irgendwie 2 Stunden kreuz und quer durch die Bucht gebrettert mit unserem Zodiac, aber einen Delfin haben wir leider nicht sehen können.
Und es war ungefähr 50 Mal so, dass jemand rief, da, da, Labba, Labba. Und dann sah es wirklich von Weitem so aus, als wäre da ein Delfin und so, ach nee, doch nicht.
Es ist doch und, nur eine Möwe.
Da leben sehr viele Delfinen in diesem Areal, nur das Areal ist einfach sehr groß und klar, man hat keine Garantie, dass da wirklich ein Grüppchen von Delfinen, die sind ja oft in Gruppen unterwegs und sind auch sehr neugierig und wenn da ein Bötchen kommt, dann kommen die auch oft, aber klar, natürlich kann einem keine Kapitänin der Welt eine Garantie geben, dass man die auf jeden Fall sieht.
Aber die Chance ist halt groß, denn die Delfine kennen natürlich die Boote vom Verein Alag und kommen, so wurde uns gesagt, dann auch oft relativ nah dran, weil sie sich einfach da wohlfühlen und dran gewöhnt sind.
Ja, und wir haben ja auch einige Hinweise auf Delfine gesehen.
Genau,
ne?
Also zum Beispiel meißen die Delfine den Tintenfisch immer den Kopf ab und lassen nur diesen so bestimmte Teile übrig und dann kommen die Möwen und schnappen die sich und das haben wir entdeckt. Ne? Da saßen dann eine Möwe, die hat mit den Überresten von so einem Tintenfisch rumgespielt.
Von kopflosen Tintenfisch, ne?
Und da war, das war so ein Zeichen, da müssen
sie vorher da.
Ja, sie waren da, also es ist jetzt nicht ganz so eine Geschichte, die nicht so stimmt, sondern sie waren wirklich da, aber nicht als wir da waren.
Ja, sie sind dann irgendwo anders hingeschwommen. Also wir sind da mehr oder weniger kreuz und quer durch die Bucht, immer im Hintergrund Mont-Saint-Michel. Also war ein toller Ausflug, auch ohne Delfine. Nur klar, noch cooler wäre es natürlich gewesen, wenn wir sie auch entdeckt hätten.
Ja,
ja,
war halt ein bisschen schade, aber so ist es halt mit der Natur.
Ja.
Und mit den Makrelen, weil die Delfine folgen den Makrelen und die sind wohl im April, so haben wir dann uns informiert, noch gar nicht so sehr in der Bucht, sondern noch etwas weiter außerhalb. Und deswegen waren die Delfine wohl auch instinktiv eher hinter den Makrelen her, als sich von uns begutachten zu lassen.
Ja.
Ja, aber so ist es halt. Ne? Dann sind wir wieder zurück ans Ufer gefahren. Dann gibt es da ein Port mehr.
Ne?
Genau, gibt es so ein nettes Lädchen. Da haben wir dann zu Mittag gegessen. Das war wieder herrlicher Sonnenschein. Und dann sitzt du da. Wir haben Platz drin bekommen im Schatten. Aber es gab auch viele Leute, die draußen saßen und haben lecker gegessen.
Mit Blick aufs Meer.
Ja?
Und was ich schon 12,30 Meter zurückgezogen hatte.
Genau,
weil plötzlich vom Meeresspiegel.
War plötzlich ein riesiger Sandstrand da.
Ja.
Ne? Als wir kamen, mussten wir quasi, war direkt, da gab es die Promenade und da war das Wasser.
Ja.
Und als wir dann mittags dann wieder aufgebrochen sind, war die Promenade und dann erstmal 200 Meter Sandstrand.
Mhm. Ja, das war cool. Ne?
Genau. Und dann sind wir wieder zurück zum Campingplatz gefahren und haben uns auf unsere Fahrräder geschmissen. Und sind nochmal die Küste entlang gefahren. Ne, da ist nämlich der Fahrradweg Velo Maritim.
Mhm.
Der führt eigentlich so die ganze Küste entlang. Und da sind wir einfach nochmal so ein bisschen lang gefahren, dem Strand entlang oder der Küste entlang. Dann kommen ja immer wieder verschiedene Orte. Und das ist eigentlich ganz nett zum Fahren.
Mhm.
Man muss sich auch ein bisschen bewegen, nachdem wir uns dann quasi von Morgan die ganze Zeit haben im Zodiac rumkutschieren lassen. Noch ein bisschen Bewegung. Und dann haben wir den Abend schön auf dem Campingplatz ausklingen lassen.
Mit am nächsten Tischtennis Tag spielen.
Mit Tischtennis spielen.
Da gab es nämlich auch eine Tischtennisplatte.
Genau, denn wir mussten ja fit sein für den nächsten Tag. Denn da hatten wir eine Verabredung mit Yannick.
Aber erst um 11. Also das war sehr entspannt. Yannick hat uns um 11 abgeholt.
Ja, der war um 5:45 schon da.
Ja.
Und dann gab es Stress, weil wir dachten, oh Mist, wir sind noch gar nicht fertig. Wir haben noch 5 Minuten. Also Yannick, warte, wir sind sofort
wir
parat.
Wir kommen gleich. Mhm. Ja, und der Yannick hat uns die Bucht mal auf eine andere Art nahegebracht. Und zwar sind wir zu Fuß mit ihm unterwegs gewesen. Erstmal sind wir mit seinem Auto Wege lang gefahren, die wir selbst wahrscheinlich nie gefunden hätten. An der Küste entlang und durch so eine Polderlandschaft. Und dann hat er uns das Wattenmeer, übrigens UNESCO-Weltkulturerbe, nahegebracht. Und das war cool, mit ihm da durchzuwarten.
Das Gute ist ja, oder sagen wir es mal so, du brauchst halt schon einen Guide. Und der Yannick ist von der Maison de la Baie. Das ist halt so ein Institut, was sich halt auch wieder mit der Bucht und dem Ganzen drumherum beschäftigt. Ne?
Und, ja, wir haben auch eine Touristeninformation und machen ganz viele Organisationen für Schulklassen, für Touristen, machen sie da Touren. Und
das ist total spannend. Er hat ja so ein bisschen von seinem Job berichtet, weil er ist ja irgendwie alles in einem. Er ist ja einmal so Touri-Guide, aber er ist auch quasi Meeresbiologe. Ne? Wenn dann zum Beispiel kranke
gestrandete
Tiere, ne?
Seehunde sind oder dann so, dann kümmern die sich auch drum. Ne?
Also es ist super abwechslungsreich und er macht halt eben auch solche Touren. Denn das ist alleine sehr, sehr gefährlich.
Ne? Ja, das sollte man auf keinen Fall tun.
In Mont-Saint-Michel erlebt, als wir da waren und dann so ein bisschen bei Ebbe so um den Klosterfelsen umherspaziert sind, dann kommt die Flut zurück.
Und zwar von allen Seiten.
Genau, und das unterschätzen viele. Ne? Dann denkst du plötzlich so, da vorne kommt ja das Wasser und dann merkst du gar nicht, dass hinter dir auch das Wasser kommt. Genau. Und dann ist es plötzlich so, dass du eingeschnitten bist und gar nicht mehr trockenen Fußes zurückkommst.
Und es kommt auch nicht gleichmäßig. Genau. Ne? Also es kommt plötzlich dann ganz schnell. Also man sollte da auf gar keinen Fall alleine unterwegs sein. Und man sinkt auch echt ein, ne, in diesen Schlick. Und Yannick hat erzählt, manchmal hat er irgendwie so Leute dabei, die so schwer sind, dass er sich andere Wege suchen muss, weil die so tief einsinken würden. Und wenn man da einmal bis zum Hals in diesem Schlick drin steht, dann kommt man auch nicht mehr alleine wieder raus.
Nee, da kommst du nicht raus und dann kommt noch das Wasser. Hm. Und die haben, ich weiß, die Zahl nicht mehr, aber es ist wirklich so, dass die Küstenwacht da regelmäßig Menschen retten muss. Ne? Es gibt da einmal einen Hubschrauber und mittlerweile haben die auch so ein Gerät, so ein Propellergleiter, den es auch so in den Everglades in Florida gibt, damit die halt einfach da mobil sind, um die Leute zu retten, die das halt unterschätzen.
Ja, weil es immer wieder Leute gibt, die da selbstständig losmarschieren. Ne?
Und deswegen ist es total wichtig und auch gut, dass es so Menschen wie den Yannick gibt, die einen da quasi diese Natur zeigen können und die einen begleiten, damit man auch sicher hin und zurückkommt. Und der hat natürlich auch eine Menge Informationen.
Ja, das war total interessant. Ja. Und der geht einfach mit dir Wege, die du sonst nicht finden würdest. Ne? Also zum Beispiel zu einer riesigen Sandbank und die verändern sich ja auch immer wieder. Ne? Die wandern weiter und dann waren wir auf dieser Sandbank, er hatte noch ein Picknick mitgehabt, dann saßen wir da und das war echt ein total cooler Ausflug und ohne ihn hätten wir uns da ja im Leben nicht hingetraut.
Ja, und er hat auch viel erzählt, es gibt da zum Beispiel auch, dafür ist er auch zuständig, für so Muschelbanken. Ne? Mhm. Die sind halt irgendwo ganz weit draußen. Das haben wir leider nicht geschafft. Er hat dann gefragt, ob wir nicht am nächsten Tag mal mitkommen wollten.
Ja, stimmt, das wäre auch noch cool gewesen.
Muschelbank fahren, wollten wir uns mal zeigen. Da hatten wir aber schon was anderes vor. Und ja, das war wirklich eine tolle Geschichte.
Genau, ne? Mit so Traktoren fahren die dahin, ne? Machen so Traktortouren. Das ist bestimmt auch total spannend, zu so einer Muschelfarm mal zu fahren.
Und es ist wirklich eine ganz tolle Sache, wenn du halt Mont-Saint-Michel mal aus einer ganz anderen Perspektive siehst. Ne? Und du hast halt, also ich finde, dieser Klosterberg, auch wenn er gar nicht zur Bretagne gehört, kleiner Einwand hier,
Normandie.
Aber du siehst ihn halt, das ist so ein imposantes Gebilde, dieser Felsen mit dem Kloster und dem Turm oben drauf und das ragt halt die ganze Zeit am Horizont und du wanderst.
Ich glaube, wir haben 50.000 Fotos gemacht, ne? Mont-Saint-Michel mit Poldern und Schafen, Mont-Saint-Michel mit Watt, Mont-Saint-Michel mit Sandbank davor und so weiter.
Ne? Der Witz ist, das siehst du kaum, ne? Also es gibt ja manchmal so Situationen, die kannst du also im Bild gar nicht festhalten. Nee, und es ist halt
das
toll.
Gehört dazu.
Du wanderst da und dann machst du ein Foto, dann siehst du in deinem Foto, da siehst du Mont-Saint-Michel so 3 Millimeter groß, das kommt gar nicht rüber. Ja. Also haben wir es auch einfach vor Ort genossen. Und der Yannick war auch ein cooler Typ.
Mit dem
haben
wir echt Spaß gut gemacht. Mit
dann haben wir auf der Sandbank uns niedergelassen. Die ist dann bei Flut tatsächlich mit so ein paar Zentimeter Wasser belegt, ne? Also es ist überschwemmt, aber sobald die Ebbe kommt, ist das ein herrlicher Sandstrand, mitten in der Bucht und da hatten wir Baguettes mit und er hat noch ein bisschen Kuchen mitgebracht, dann saßen wir da, haben ein Picknick gemacht, uns unterhalten, gequatscht, ne? Das war richtig nett und dann ging es
Das war übrigens
zurück.
Auf Englisch, ne? Also das war auch noch ganz gut, ne? Dass die Jungs da auch was verstehen konnten und dann sind wir weitergegangen, dann hat er uns auch Treibsand gezeigt, das war auch cool, wie man da einsinkt und dass dieser noch feinere Sand nochmal eine ganz andere Konsistenz hat. Das fand ich auch ganz interessant zu sehen. Und dann hat er uns das mal gezeigt, wie man da einsinkt und wie man sich dann am besten wieder befreien kann. Das war natürlich auch für die Jungs ganz spannend, mal zu sehen.
Auf jeden Fall, genau.
Hat Spaß gemacht.
Ja, war ein schöner Tag, ne? Also außergewöhnlich auch. Und wie gesagt, da können wir die Maison de la Baie wärmstens empfehlen, weil die auch verschiedene Ausflüge machen. Auch wenn man nicht so gut zu Fuß ist, kann man mit so einem Traktor und so einem Anhänger auch so Ausflüge ins Wattenmeer machen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn ihr euch dafür interessiert. Macht euch da mal schlau bei der Maison de la Baie.
Ja.
Und sagt dem Yannick Hallo.
Ja, grüßt ihn mal. Genau.
Ja, und bekannt ist die Bucht von Mont-Saint-Michel um Cancale auch auf jeden Fall für ihre Austernfarmen. Mhm. Und denen haben wir dann am nächsten Tag, das war Tag 9 unserer Reise, einen Besuch abgestattet.
Mhm. Und die ist schon total cool gelegen, diese Austernfarm, die wir besucht haben. Das war direkt bei Cancale. Und wir kamen uns so ein bisschen vor wie in Costa Rica, weil das wie so ein Regenwald-Vegetation war. Und dann, wir sind da relativ früh morgens hin, ne? Ich glaube um 9 oder so waren wir da. Und dann ist es so ein relativ unscheinbares Holzhaus. Und das hätte auch wirklich mitten im Regenwald sein können. Und da wurden wir dann empfangen von Farah, die uns da eine kleine Tour gemacht hat, sogar auf Deutsch, und uns die Austernzucht erklärt hat. Das war total cool, interessant, mal zu erfahren.
Ja, ich finde es immer schön, wenn man erstmal so ein bisschen Theorie erfährt. Dann hatte sie uns zum Beispiel so kleine Baby-Austern gezeigt. Die waren einen Zentimeter groß.
Ja.
Und das Spannende ist ja wirklich, also das ist ja für uns völlig fremd. Ich kenne Austern, ich mag auch Austern gerne. Ne? Also wenn man auf Reisen ist, da gibt es manchmal Orte, wo man halt gut Austern essen kann. Ich erinnere mich immer noch an Swakopmund in Namibia, in diesem Seecafé, wo es Austern gab. Das war ein Traum. Sonst esse ich halt nicht so häufig Austern.
Ja, aber wenn man in der Bretagne ist, dann kommt man dazu, kaum, ne, drum herum, und die sind auch einfach total lecker, wenn man die da frisch isst.
Genau, und dann erfährt man halt dann, wie diese kleinen Baby-Austern erstmal ja angezüchtet werden und dann in so Netzen ausgesetzt werden an diesen Austernbänken, und dann ja leben die da 3 Jahre lang, ne, bis die groß gewachsen sind.
Bis zu 4 sogar,
ne,
zum Teil.
Und dann werden die,
ne,
regelmäßig gewendet, damit die auch nicht aneinander wachsen. Ne, und das ist also, gibt's ja diese Austern, ja, Farmer, das sind halt nicht Fischer, nicht Bauern, nicht Seefahrer, irgendwie so eine Mischung von allem. Ne? Und das ist, ja, wird ein Film gezeigt, wo das Ganze so erklärt wird. Ne?
Weil, und danach sieht man es auch, aber auch live.
Genau,
ne?
Dann gehst du runter, cool, und dann siehst du halt dann, wie die Austern zum Beispiel dann ja an Land transportiert werden und ne, wie die.
Was das für eine Arbeit ist, ja, kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Ich habe währenddessen gedacht, okay, wenn man vorher dachte, Austern sind teuer, und dann erfährt, was, wie die gezüchtet werden über Jahre, um dann hinterher eine Auster zu haben, da habe ich gedacht, das ist überhaupt nicht teuer, das ist Wahnsinn, ne? Wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viele Leute daran beteiligt sind, und dann klopfen die alle Austern gegeneinander, um zu gucken, ob die noch leben, ob man die verkaufen kann. Vorher werden sie im Süßwasserbecken darauf trainiert, sich nicht mehr zu öffnen, sondern geschlossen zu bleiben, damit das Meerwasser drin bleibt und die Austern frisch bleiben. Also Wahnsinn. Dann werden sie in Kisten verpackt, da müssen aber auch Algen mit drin sein, damit sie frisch bleiben, und unglaublich. Von dort aus werden sie dann in die Welt verschickt.
Ja, dann kriegt man schon so ein bisschen Lust mal auf Austern, um sie zu probieren. Und natürlich ist das
probiert man sie dann auch
ein
zum
Teil
Glück
des Programms, dass du hinterher dann so einen Teller mit Austern bekommst und auch wieder mit einem Glas Weißwein. Und ich mag die wirklich gerne.
Ja, ich auch. Also vielleicht, es gab da 2 verschiedene Arten. Die eine fand ich noch lecker, also die typisch bretonische aus der Ecke. Diese runde Form, ne, und dann die klassische Hochauster sozusagen, die man kennt. Und die schmecken beide ganz unterschiedlich, aber beide sind total lecker.
Ja, und ich glaube, die schmecken auch besonders gut in der Bretagne. Ne?
Ja, also die sind noch halt besser, einfach super frisch.
Ja.
Ne?
Und die Jungs, muss ich sagen, waren jetzt so semi-begeistert.
Ne? Ja,
aber dafür gab es dann mehr für uns.
Ja, genau. Ja.
Ja. Ja, und dann Austern gestärkt ging es dann wieder zurück nach Concal an den Hafen Pontmer ins Centre Nautique. Da waren wir vor ein paar Tagen schon. Und da wollten wir in See stechen an der Smaragdküste.
Ja, und Smaragdküste, könnt ihr euch vielleicht schon vorstellen, woher der Begriff kommt. Das Meer ist wirklich smaragdgrün.
Wunderschön. Gerade wenn die Sonne scheint, ne, es ist, ja, sieht schon so ein bisschen kitschig aus und auch so ein bisschen, als ob man irgendwie ein bisschen zu sehr am Farbregler gedreht hat, aber es ist tatsächlich ja echt.
Unecht,
ne?
Ja.
Genau, also gerade wenn man hinterher auf den Fotos guckt, dann sagt man, nee, das ist so wirklich. Ne? Das
ja,
ist
sieht
so
ein bisschen
grün.
Koloriert aus, ne? Ist es aber nicht, alles original.
Und am Club Nautique haben wir uns Subs geliehen, Neoprenanzügen, und sind dann mal so ein bisschen durch die Bucht gefahren. Ne? Und
das erstmal habe ich mich der Länge nach, ich habe schon gedacht, so, oh, bitte nicht ins Wasser fallen, bitte nicht ins Wasser fallen. Es war ja immer noch morgen, 10 Uhr oder 10:30. Luft 12 Grad Temperatur und Wasser auch, und ich habe gedacht, oh, bitte nicht reinfallen, und wumm, sofort das Gleichgewicht verloren, bevor ich überhaupt auf dem Sub stand, und habe erstmal für Gelächter von so älteren Herrschaften, die da am Strand standen, gesorgt, und es war aber irgendwie okay, also ich erkälte mich sonst schnell, aber ich bin sofort wieder aufgestanden, ich musste selbst lachen, und dann ging's los, Und durch den Neo ist man ja echt geschützt und es war okay.
Ja, das ist aber auch die größte Herausforderung. Gerade so direkt am Strand in der Brandung, ja, wenn die Wellen so brechen, da ist es halt einfach schwer rauszukommen.
Und dann es auch, war windig.
So, und deswegen war ich etwas schlauer. Ich bin nämlich auf Knien so die ersten paar Meter rausgepaddelt, als ich dann so bei 15 Metern vom Strand
fertig war. Ja, das habe ich mich erst recht nicht getraut.
Dann konnte ich mich hinstellen und dann warst du so ein bisschen im Rhythmus.
Ja, und du hattest ja auch noch den Matto bei dir vorne sitzen als Gewicht... Halter.
Genau, das
Gleichgewichtshalter. Ja.
Aber dann macht es Spaß und dann steht man so und ist im Rhythmus. Der Milan hat das auch sehr gut hinbekommen.
Ja, ne? der ist am coolsten da hin und her gepäst.
Nur du musst natürlich auch wieder den Wind einplanen. Das heißt, so in die eine Richtung der Bucht ist es dann etwas
denkst
anstrengender.
Denkst du so, oh cool, ich kann das voll gut, ich bin total schnell.
Oder so rum, genau.
Und andersrum andere, so, ups.
Ja, ist es dann etwas anstrengender, wieder zurückzukommen. Da musst du nämlich dann doppelt so heftig paddeln.
Ja. Und man muss auf jeden Fall in der Bucht bleiben. Ne? Ja. Also man darf auf keinen Fall da rausfahren, denn das haben wir ja schon an den Tagen vorher mitbekommen. Die Strömungen, die Strudel, das Meer, was sich extrem zurückzieht. Und wir hatten jetzt auch keine Lust, da irgendwie 25 Kilometer weiter in Mont-Saint-Michel zu landen oder irgendwo anders.
Hätte die Küstenwache, dann wären wir in der Statistik wieder so ein Strich mehr, so doofe deutsche Familie.
Doofe Touristen.
Ne, wurden auf den Subs im Ärmel Kanal rausgefischt.
Ja, genau.
Ne? Also schön in der Bucht bleiben, das reicht auch. Und da kann man auch Kajaks ausleihen. Ne?
Ja, das haben wir dann auch noch eine Runde gemacht. Also die Jungs haben da nicht mehr mitgemacht, die wollten dann irgendwie am Strand rumhängen. Der Matto hat da eine Burg gebaut oder weiß ich nicht was, eine Hafenanlage. Und wir sind dann nochmal mit dem Kajak zwischen dem Bötchen ein bisschen hin und her gepaddelt. Also das fand ich auch irgendwie so cool in dem ganzen Bretagne-Urlaub, dass wir die ganze Zeit draußen waren, die ganze Zeit am Meer waren, auf dem Meer waren, am Meer waren und
Im Hinterland.
Und im Hinterland auch, aber dass man einfach so viel machen kann, ne? Und auch Ostern schon so viel machen kann und so viel draußen sein kann, das fand ich toll.
Ja, es ist ja ein richtiges Outdoor-Paradies, ja, ne? Also es ist ja, du kannst natürlich jetzt einen Strandspaziergang machen, aber es gibt halt einfach so viele Aktivitäten und so viele spannende Sachen, die aber auch wirklich Spaß machen,
ja,
ne? Und nicht irgendwie so lame sind, ne? Ja. Und das gerade jetzt mit so Kindern in dem Alter unserer, so wenn du so Heranwachsende oder so Teenager hast, die sind natürlich sehr kritisch, die machen natürlich nicht jeden Spaß mit, sondern da musst du denen schon was bieten und das kann die Bretagne auf jeden Fall, ne?
Mhm. Ja.
Ja, und dann nach dem Subfahren hatten wir wieder Hunger. Und
mal wieder,
haben gesagt, okay, jetzt müssen wir mal nach Cancale gehen, weil wir fahren die ganze Zeit drumherum, ne? Wir fahren dann mit dem Sub rum, wir wandern durchs Watt, aber wir müssen uns aber die Stadt angucken. Das ist nämlich das Austern-Mekka. Und ich finde, die Stadt ist ganz interessant, weil die ist einerseits oben auf dem Berg und dann geht es plötzlich steil runter. Der Hafen ist nämlich eben deutlich tiefer.
Ja.
Und da sind wir halt dann hinspaziert und die Ebbe kam, das heißt, diese Austernbänke, die auch relativ nah anfangen an Cancale, die sind also unmittelbar vor dem Hafen oder vor der Stadt, siehst du die ersten Austernbänke. Und
da sind ganz viele, ne? Ja. Also ich weiß gar nicht, wie viele Austernfarmen es da gibt, 50 oder so, ne? Also die ganze, da gibt's Tausende.
Ja, und dann geht man halt da runter und an der Promenade, das ist irgendwie, fand ich auch total urig. Da stehen da so, ich weiß nicht, so 6 oder 8 kleine so Buden. Und da kannst du halt frische Austern kaufen.
Ja, und richtig günstig und total lecker auf so Austern-Tellern. Kriegst du so ein 12er-Pack in jeder Vertiefung eine Auster mit einer Zitrone dazu. Und dann gibt's noch so einen Weinstand, wo du dir noch einen Wein holen kannst. Und dann sitzt du da auf dieser Hafenmauer, futterst deine Austern, schlürfst sie da raus. Und was auch dazu gehört, dass die Leute alle, das fanden unsere Jungs auch toll, die Austern einfach die Mauer runterkippen.
Ja, ich dachte runterwerfen. Auch immer, was ist da unten für ein schöner Kieselstrand? Da habe ich genau hingeguckt.
Also, nee, alles Austern.
Das sind Austernschalen, aber das war völlig okay. Es wurde uns auch so gesagt, also die Austernschalen auf den Strand schmeißen und da gab es so einen kleinen Container.
Aber nicht die Zitronen.
Nee, der war für die Zitrone, war so ein kleiner Öffner, passte genauso ein Zitronenstück rein und das war dafür da.
Ja.
Und den Teller, den musste man wieder zurückbringen. So, und da saßen halt überall die Leute und haben alle Austern gefuttert. Und da mussten wir, auch wenn wir am Morgen schon in der Austernfarm Austern gegessen hatten, da musste man einfach sich dazusetzen und auch mal eine Runde Austern mit essen.
Das ist einfach, da konnte man echt nicht Nein sagen, obwohl wir ja schon um 9 die erste Auster gegessen hatten oder kurz vor 10. Und das war aber auch nur unsere Vorspeise, muss man dazu sagen. Unser Bretagne-Aufenthalt, unsere Reise endete mit, wie sollte es anders sein, mit einem Crêpe bzw. Galette. Denn auch das ist ein bretonisches Nationalgericht. Und da waren wir in einer ganz schönen Creperie direkt unten am Hafen. Und da gab es tolle Crepe-Arten, ne? Also ganz besondere. Nicht nur die gewöhnlichen, die auch sehr lecker sind mit der Karamellbutter, süße und salzige, die Galettes, sondern ganz außergewöhnliche Kreationen, ne? Mit Schafskäse und Dill und Lachs und weiß ich nicht was noch allem. Das war sehr, sehr lecker.
Ja, was ich ganz cool fand, war, als wir dann da saßen, ging quasi die Arbeit für die Austernfarmer los.
Genau.
Dann fuhren die ganzen Austernfarmer an uns vorbei. Das heißt also, das sind so Traktoren und die ziehen Boote auf Rädern. Das sind so Anhänger, die sind in Bootsform mit Rädern. Das heißt, die können halt dann rausfahren und im Notfall, wenn dann halt das Wasser wieder kommt, können die halt auch als Schiff genutzt werden. Das sind so Amphibienfahrzeuge. Und dann fahren die so in einer unendlichen Kolonne daran vorbei. Und dann sitzen die Jungs da hinten drauf auf diesen Anhängern da ganz kernig und haben eine Kippe im Mund oder sitzen da so ganz lässig.
Ja, das ist eine harte Arbeit, ne?
Und dann fuhren die halt alle da quasi raus ins Wattenmeer, um die Austern zu pflegen und sich drum zu kümmern.
Ja, und zu schütteln.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, du hast gerade bretonisches Nationalgericht angesprochen. Ich dachte, es wäre die salzige Butter.
Die salzige Butter?
Ja, ist das nicht? Das ist doch berühmt für die Bretagne, diese salzige Butter. Die ist ja überall. Total lecker.
Und die Karamellbutter.
Ja, oh ja, auch, ne?
Mhm.
Ja. Und dann, ja, Austern, der leckere Käse, Krebs. Ne, hast du schon erwähnt.
Wenn ihr euch dafür interessiert, dafür ist nämlich das bretonische Doppelspiel auch sehr geeignet, was wir uns in der Bretagne gekauft haben. Da sieht man nämlich alle Spezifika der Bretagne, nicht nur die Spezialitäten, sondern auch sonst, was typisch ist für die Bretagne. Und das ist sehr lustig, das Spiel.
Also das kann man sich getrost statt eines Reiseführers holen.
Holt man sich einfach das bretonische Doppelspiel, genau.
Ja.
Da sieht man alles in Bildern.
Ja, wir haben eigentlich schon gerade eben so das Fazit gezogen, ne? Dass es eigentlich so ein Outdoor-Paradies, ein Outdoor-Spielplatz ist. Und selbst ja, im Frühjahr, ne? Im Ostern ist das schon wunderbar.
Ja.
Und wir waren ja auch seinerzeit schon mal da, selbst in der Hochsaison war es ja super, ne? Also und auch nicht überlaufen.
Nee,
ich kann mich noch daran erinnern, dass wir selbst, da waren wir in Trégastel an der Rosa Granitküste, da haben wir auch ohne Probleme einen Stellplatz mit dem Wohnmobil bekommen.
Mhm.
Ne? Und irgendwie passt das auch mit dem Wohnmobil, finde ich, ganz gut zusammen.
Ja, total.
Ne? Also es gibt natürlich auch wunderschöne Häuser und Ferienwohnungen da. Und es gibt urige Orte und auch das Haus von unseren Freunden in den Dünen von Trigenek, wenige Meter nur vom Strand entfernt, ein Traum. Aber mir hat das auch sehr gut gefallen, mit dem Wohnmobil einfach da rumzufahren. Und Frankreich ist ja auch einfach ein ideales Land für Wohnmobil. Da gibt es halt einfach Stellplätze, die haben die Infrastruktur. Es gibt auch viele Plätze, wo extra auch steht, bloß keine Wohnmobile, und dann bauen sich ja diese komischen Tore ein, damit man da nicht alles besiedelt. Aber es ist einfach auch ideal dafür, dass man da halt umreisen kann. Und die Bretagne ist halt einfach, wie gesagt, outdoor-mäßig mit dem Wohnmobil. Das passt einfach.
Ja, und wir waren sogar schon, du ja nicht, aber die Kinder und ich, wir waren sogar schon im Meer. Das geht auch schon im April mit Neoprenanzug und mit Bodyboard hält man schon ganz gut aus, wenn die Sonne scheint. Und die Luft war an dem Tag, da hatten wir echt Glück, da waren ungefähr 19 Grad. Das Meer zwar nur 12, aber auch das kann man schon im April machen.
Ja, das waren einige, aber es gibt auch einige rüstige Rentner. Meistens waren es ältere Herrschaften, die sind auch immer schwimmen gegangen.
Ja,
ne?
Und zum Teil auch ohne Neo.
Ja, ja, die sind knallhart, aber das hält ja frisch und fit.
Genau.
Ja, frisch und fit, finde ich, ist ein gutes Stichwort und ein Abschlusswort. Wir haben natürlich eine Menge Erlebnisse mitgebracht und auch eine Menge Fotos und Filme. Und die haben wir auch alle jetzt bearbeitet. Und das heißt, jetzt oder in Kürze werdet ihr auf unserem Blog www.travelisto.net ausgiebige Informationen über unseren Roadtrip finden. Also wo wir genau waren, mit
über
den
die
Links,
Campingplätze, ne? Wo wir gegessen haben, wo wir überall waren und so weiter.
Also schaut da gerne mal auf unsere Webseite, da gibt es eine Menge Informationen und wir haben auch einen Film mitgebracht, den könnt ihr bei YouTube sehen oder auf unseren Kanälen, da kriegt ihr mal so ein bisschen den Eindruck und auch so ein bisschen die Atmosphäre, was so die Bretagne zu bieten hat und wie das so ist. Also es ist schon...
Also ihr seht, wir sind sehr begeistert
und
hoffen, wir konnten es ein bisschen an euch weitergeben.
Genau. Also schaut da gerne mal rein. Wir haben echt viel mitgebracht und es ist wirklich sehr, sehr, sehr cool. Und vielleicht habt ihr auch mal Lust, uns nachzureisen, die Bretagne zu erkunden, ob im Wohnmobil oder sonst irgendwie. Es lohnt sich wirklich. Und es hat echt eine Menge Spaß gemacht und auch ideal für die Osterferien. Ne?
Mhm.
Also ich bin schon braun geworden.
Ne? Ja, kann man sagen. Nicht nur du.
Und wieder der eine Tag, ein Vormittag Regen, ansonsten Sonnenschein. Das ist schon sehr gut.
Mhm. Okay.
Ja, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet. Ne? Dann verpasst ihr auch in Zukunft spannende Reisestories und Inspirationen nicht. Oder ja, schaut einfach mal auf unserem Blog vorbei. Wir würden uns freuen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder irgendwo um die Welt geht, mit uns, den Travelistos. Danke fürs Zuhören.
Ja, macht's gut.
Ciao.
Tschüss.